So, liebe Leute, ich begrüße euch. Mein Name ist Jason, ihr seid bei Schöner Glauben und eigentlich ist gerade Sommerpause, aber es gab das Freakstock, das ist jetzt gestern zu Ende gegangen und ich durfte da ein, zwei Workshops machen, eine Live-Podcast-Aufnahme und einmal habe ich mein Buch Gott kann auch nicht alles vorgestellt. Ich bin so beseelt von diesem Wochenende, es war ganz toll, unglaublich viele tolle Begegnungen, viele FreundInnen wieder getroffen, Hannah und Chris und Shoutout, Sandra Bilz, war ganz, ganz toll, Mira Ungewitter, Marco Michalzig und so weiter, Johnny von Dahl, meine Güte, es war großartig, so viele Leute und es sind ganz viele schöne Gespräche entstanden, auch neue Leute, die ich kennengelernt habe, so Marius von IJM, Shoutout, coole Sache. Der muss demnächst auch mal bei Schöner Glauben auflaufen. Ja, das machen wir mal. Und ja, war wirklich ganz, ganz toll. Wir haben eine Live-Podcast-Aufnahme gemacht, Katharina Haubold und ich. Und da ging es um das Thema des diesjährigen Freakstocks, nämlich How to Love. Und das ist eigentlich so geschrieben, How to Hate. Und das ist durchgestrichen und dann da wird dahinter Love geschrieben. Also es geht um Hass überwinden, um Lieben und wie kann das Ganze gehen. Und ja, vielleicht sind ein paar Kindergeräusche im Hintergrund, lasst euch davon nicht stören. Es war eine tolle Stimmung. Viel Spaß dabei. So, und dann würde ich sagen, wir starten. Herzlich willkommen bei Schöner Glauben. Wir sind beim Freakstock heute. Freakstock, macht mal Lärm. Ich hoffe, ihr seid heute nicht abgesoffen. Ihr seht jedenfalls so aus, als hättet ihr wenigstens ein bisschen was an Schlaf gehabt. Nein, ihr seht toll aus, sehr, sehr schön. So, mein Name ist Jason, bin aus Offenbach und wir quatschen heute ein bisschen und ich habe die Katharina Haubold dabei. Katharina, schön, dass du da bist. Sag mal kurz, wer bist du?
Ja, ich wohne in Köln, bin mit 50% dort in so einem FreshX-Projekt, Gemeindegründung sozusagen engagiert und mit den anderen 50% arbeite ich an der CVM-Hochschule und freue mich irgendwie sehr hier auf dem Freakstock, gerade weil das, also ich habe den Eindruck, das Thema ist ultra relevant und bewegt mich sehr und von daher, genau. Ja, wir können das auch noch einen Ticken lauter machen. Jetzt sind wir am Anschlag? Perfekt. Okay. Und ansonsten muss ich sagen, bin ich super gerne mit Zelt unterwegs und habe sehr genossen, dass wir die Nacht einigermaßen trocken geblieben sind.
Genau. Das Zelt hat halbwegs gehalten. So, wir reden heute über, wie liebt man eigentlich? Wir haben gedacht, wir greifen das Thema von diesjährigen Freakstock auf und also ich weiß nicht, wie das euch geht, wie das dir geht, aber ich finde ja, dass so dieser Übergang von Hass zu Liebe, da ist so bei mir als allererstes so der Impuls gekommen, eigentlich müssten wir mal über Hass reden und Hass mal stark machen, das machen wir gleich auch. Und aber der zweite Impuls war tatsächlich, dass ich über Caroline Emke nachgedacht habe. Die hat vor einigen Jahren ein Buch geschrieben gegen den Hass. Und da haben wir euch ein Zitat mitgebracht. Das lesen wir euch kurz mal vor.
Also wir steigen ein mit Worten aus Caroline Emkes Vorwort aus Gegen den Hass. Manchmal frage ich mich, ob ich sie beneiden sollte. Manchmal frage ich mich, wie sie das können, so zu hassen. Wie sie sich so sicher sein können. Denn das müssen die Hassenden sein. Sicher. Sonst würden sie nicht so sprechen, so verletzen, so morden. Sonst könnten sie andere nicht so herabwürdigen, demütigen, angreifen. Sie müssen sich sicher sein. Ohne jeden Zweifel. Am Hass zweifelnd lässt sich nicht hassen. Zweifelnd könnten sie nicht so außer sich sein. Um zu hassen braucht es absolute Gewissheit. Jedes Vielleicht wäre da störend. Jedes Womöglich unterwanderte den Hass, zöge Energie ab, die doch gerade kanalisiert werden soll. Gehasst wird ungenau. Präzise lässt sich nicht gut hassen. Mit der Präzision käme die Zartheit, das genaue Hinsehen oder Hinhören. Mit der Präzision käme jene Differenzierung, die die einzelne Person mit all ihren vielfältigen, widersprüchlichen Eigenschaften und Neigungen als menschliches Wesen erkennt. Sind die Konturen aber erst einmal abgeschliffen, sind Individuen als Individuen erst einmal unkenntlich gemacht, bleiben nur noch unscharfe Kollektive als Adressaten des Hasses übrig. Wird nach Belieben diffamiert und entwertet, gebrüllt und getobt. Die Juden, die Frauen, die Ungläubigen, die Schwarzen, die Lesben, die Geflüchteten, die Muslime oder auch die USA, die Politiker, der Westen, die Polizisten, die Medien, die Intellektuellen. Der Hass richtet sich das Objekt des Hasses zurecht. Er wird passgenau gemacht.
Ich mag diese Idee, dass Hass nicht genau geht. Und wir haben da vorhin, beziehungsweise gestern im Auto mal drüber gesprochen. Ich glaube, dass da zwei Dinge sind, die in meiner Schullaufbahn tatsächlich, in der Oberstufe vor allen Dingen, glaube ich, da sehr, sehr stark für mich prägend waren. Und das ist einmal immer dieses, du musst kritisch denken. Immer kritisch denken, das ist etwas, was bei mir immer mitläuft. Und das andere ist, du musst differenzieren. Und ich glaube, das funktioniert eben nicht so mit Hass, wie Caroline Emke das darstellt. Also hassen geht nicht genau. Und beim Hassen muss man sich so unfassbar sicher sein. Weil ansonsten, wenn du zweifelst, hat jetzt diese Person wirklich verdient, dass ich diesen Hasskommentar im Internet schreibe oder sogar der Person einen aufs Maul gebe. Ja, wenn man sich da nicht sicher ist, dann macht man es wahrscheinlich nicht. Und deswegen ein Lob auf den Zweifel hat mir immer gefallen bei Caroline.
Ich merke, wenn ich das lese, dass ich bei allem sagen will, ja, 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 genau. Und ich merke tatsächlich auch in meinem eigenen Umfeld, ich muss erstmal da differenzieren. Ich merke, ich habe zu Hass gar nicht so einen krassen Bezug, weil es nur sehr wenig Dinge oder gar Menschen gibt, wo ich überhaupt sagen würde, dass ich hasse. Also ich konnotiere dieses Wort mit einer so krassen Emotion, ich kann, glaube ich, gut Wut oder Empörung oder so, aber Hass ist für mich was wirklich irgendwie sehr Intensives. Und wo ich schon auch so ein bisschen irgendwie merke, ich glaube, meine Themen sind eher die Gleichgültigkeit oder das Abgestumpftsein. Und auf eine Weise, glaube ich, ist das, was sie schreibt, aber da eben so zutreffend. Gleichgültig sein kann ich eigentlich nicht mehr, wenn ich mir die konkrete Person angucke, das konkrete Schicksal, das Einzelne sozusagen. Und wenn ich merke, die Empathie zu dieser Person oder manchmal vielleicht auch zu dem Sachverhalt baut sich irgendwie auf. Und gleichzeitig lese ich das, was sie schreibt und merke, dass es mich total überfordert. Und das war ein bisschen auch das, wo wir gesagt haben, da würden wir gerne reingehen und fragen, was heißt denn konkret lieben? Weil ich merke, die Themen, die mich irgendwie umtreiben und wo ich vielleicht dann auch doch dazu neige, sehr pauschal irgendwie Schubladen aufzumachen oder Menschengruppen zu bilden oder so, die überfordern mich so schnell. Und es ist irgendwie ja auch eine Hilfe, ich kann mir nicht von allen das Einzelschicksal angucken. Und ich kann nicht jedes wie Detail und jede Person in ihrem Gewordensein irgendwie ernst nehmen, weil es mich einfach überfordert. Und merke, wenn wir jetzt einsteigen in diese Frage, wie, wenn das gegen den Hass ist, also wie wäre ja so eine erste Spur zu sagen, okay, wirklich konkret wahrnehmen, nicht pauschalisieren, differenzieren, so, das ist wichtig. Aber wie kann das denn so gehen, dass es mich nicht auf der anderen Seite eigentlich lähmt und handlungsunfähig macht, weil ich es in der Intensität gar nicht aushalte, die sich aufbaut, wenn ich es so konkret wahrnehme?
Ja, ich würde erstmal zurückfragen, was genau überfordert dich da?
Ich glaube, da, wo ich das an mich ranlasse, wie so Menschen sind, wie sie sind, oder vielleicht auch Leute, ich sage jetzt mal, Hass ist wirklich ja sehr, sehr stark, aber das fängt für mich früher an. Also die, wo ich merke, ich kann kein Verständnis zu Positionen aufbauen. Ob das jetzt vielleicht politische Positionen sind oder auch irgendwie im christlichen Glauben. Es gibt Leute oder es gibt bestimmte Überzeugungen, es fällt mir einfach super schwer nachzuvollziehen, warum es so ist. Und wenn ich aber anfange, die Einzelnen wahrzunehmen und merke, diese Empathie baut sich auf, ich glaube, dann passieren zwei Sachen. Und die sind nicht negativ, aber in der Fülle dann am Ende überfordernd. Das eine ist, manchmal macht es mich ja auch unsicher. Dass du denkst, ja, ist eigentlich nachvollziehbar. Wenn ich mal von diesem Standpunkt anfange, irgendwie zu durchdenken, kann ich vielleicht anfangen nachzuvollziehen, wieso Menschen bei bestimmten Überzeugungen oder so landen. Dann gibt's das zweite, wo ich irgendwie merke, ja, aber das, also macht's ja jetzt nicht richtiger oder besser sozusagen. Aber ist, also vor allem da, wo ich in mir die Tür aufmache, mitfühlend zu sein und zu sagen, es ist nicht mehr nur irgendwie eine Überzeugung, sondern das ist eine Person. Und ganz oft, also die Biografien, die mir so vor Augen sind, denke ich, da ist ganz oft ja sehr viel Leid auch mit verbunden. Sehr viel persönliche Erfahrung. Und ich merke, mich macht das irgendwann total fertig. Das an mich ranzulassen und eben auch zu sagen, naja, zum Teil geht das zurück auf ungerechte Strukturen. Ich muss meine eigenen Privilegien wahrnehmen, wieso ich bin, wie ich bin und so weiter und so fort. Und ich will gar nicht sagen, dass ich das nicht will. Also im Gegenteil, ich will das total gerne. Aber ich merke eben, mit Alltag und allem, was irgendwie sonst noch da ist, kann ich das gar nicht in der Umfassenheit, in der das nötig wäre.
Naja, ich habe vor ein paar Wochen auch in Vorbereitung hier auf das Freakstock habe ich Seda Kurt Hass gelesen. Und sehr, sehr spannend, sie geht hin und sagt, erstmal dieser Begriff Liebe, boah, schwierig, schwierig, also gerade auch in der Christentumsgeschichte, schwierig, weil Liebe ist häufig dafür benutzt worden, um so im Sinne von, ja, wir haben uns alle lieb. Und deswegen dürfen aber bestimmte Stimmen dürfen nicht laut werden, die man dann sagt, ja, das sind diese Hassstimmen. Die dürfen nicht laut werden, weil wollen wir nicht. Ja, also die Leute, die sind nämlich unangenehm. Die stellen schwierige Fragen und deswegen ist Hass, ist auch in der Christentumsgeschichte, ist als eine absolute Tabu-Emotion gebrandmarkt worden. Also wir haben das mal geguckt, das ist jetzt nicht die vollständige biblische Analyse, aber wenn man jetzt mal bei Bibelserver Hass eingibt und alle Stellen so durchguckt, das sind je nach Übersetzung irgendwas zwischen 20 ungefähr Stellen, und es wird nie gesagt, dass Gott hasst. Gott hasst nie. Hassen, das tun immer nur die anderen. Also die Feinde, die hassen das Volk Gottes oder die hassen Gott, aber Gott selber hasst nie. Und das ist auch schon mal spannend. Können wir gleich mal drüber sprechen, was wir davon halten. Aber Seda Kurt, die deutet es um und sagt, eigentlich müssen wir mal hinhören, wer hasst eigentlich? Wer hat denn das Recht zu hassen? Oder wer wird eigentlich mundtot gemacht mit dem Label, ja, das ist Hass und das ist schwierig, das wird gebrandmarkt. War eine sehr, sehr spannende Sache. Und sie wertet den Hass auf und sagt, vielleicht muss man das erstmal zulassen, weil ganz offensichtlich da eine gesellschaftswandelnde Kraft drin ist. Da ist ein widerständiges Moment drin, etwas, was helfen kann, dass ungerechte Strukturen überhaupt erstmal aufgebrochen werden und bestimmte Menschen, die noch nicht mal hassen dürfen sozusagen, sonst mundtot gemacht werden.
Und ich finde, das ist dieser zweite Spagat, zu sagen, wenn Liebe so betont wird, wie geht das, ohne dass man die Gerechtigkeit aus dem Blick verliert? Also ich würde sagen, Liebe muss parteiisch sein und kann nicht irgendwie alle gleicher, also dieses, ne, man kippt so eine rosarote Soße drüber und sagt dann irgendwie, keine Ahnung, ist doch alles in Ordnung und stell dich nicht so an und wenn wir uns alle ein bisschen zusammenreißen, whatever so. Das finde ich geht nicht, sondern die Frage ist ja, wenn Liebe parteiisch ist, für wen ergreift sie eigentlich Partei? Und ich merke, dass ich tatsächlich, also mit Begriffen wie Wut oder Zorn besser umgehen kann als mit Hass. Also zu sagen, in der Wut über die Ungerechtigkeit, über Einzelschicksale, über die strukturellen Verstricktheiten, in denen wir sind, daraus lässt sich eine Kraft generieren, auch was zu verändern. Meine These wäre tatsächlich, aber da bin ich auch sehr bereit, drüber zu diskutieren, dass Hass wenig Veränderungspotenzial hat. Und habe mich auch gefragt, als wir angefangen haben, so noch mal intensiver drüber zu sprechen, woher kommt das eigentlich? Also ist das auch so ein geprägtes Ding von, weiß ich nicht, die großen Geschichten, keine Ahnung, Mandela und Tutu und Gandhi und so weiter, ne? Also, oder Martin Luther King, so. Also, die Liebe transformiert und die Liebe ist die Kraft, aus der die Veränderung kommt. Und ich lasse mich da gerne eines anderen belehren, sozusagen, und würde aber sagen, die Liebe eben da, wo sie zornig sein kann, wo sie wütend sein kann über das, was ist. Aber Hass ist für mich tatsächlich etwas, wo ich merke, in mir kommen sofort so Gefühle hoch wie, das ist was, was selbstzersetzend ist und was nicht nur, ich sag mal, einen vielleicht Gewalt provozieren kann oder so, sondern auch was für mich, wenn ich anfange, so etwas, also was das, aber so auch Verachtung oder so zu spüren, dass das was ist, was auch mit mir was macht, was nicht positiv ist.
These könnte sein, Hass ist erstickte Liebe. Also da, wo, oder erstickte Wut, so, erstickte Wut. Immer da, wo ich Ungerechtigkeit deckeln muss, da gibt es einen spannenden Vers in den Sprüchen, wo es heißt, dass der nicht gesagte Hass, dass der krank macht, könnte man eben so deuten, dass man eben sagt, also immer dann, wenn Wut über Ungerechtigkeit nicht in Worte gefasst wird, keinen Ausdruck finden kann, dann hat das eine negative Energie, die dazu führen kann, dass es selbstersetzend ist. So könnte man als These besprechen. Wir drehen noch eine Schleife und dann haben wir euch ein paar Härtefälle mitgebracht, worüber wir diskutieren. Und zwar, es gibt diesen Satz, der nirgends in der Bibel vorkommt, aber der so bekannt ist und so oft zitiert ist, dass
zumindest in bestimmten Prägungen. Unsere gehören dazu.
Okay, es gibt wahrscheinlich auch, vielleicht gibt es irgendein Vorwort der Bibel, ich sage immer Elberfelder, vielleicht steht es da drin. Ich habe es noch nicht gelesen, das Vorwort, aber vielleicht steht es da drin. Und zwar dieser Satz, den Sünder lieben, aber die Sünde hassen. Ich weiß ja nicht. Schwierig. Was denkst du?
Ich merke tatsächlich, dass je mehr ich mich mit der Frage beschäftige, ob Gott hasst, dass das ein Gottesbild ist, was mir zutiefst, also nicht nur schwerfällt, sondern wo ich mich auch frage, wie soll ich einen Gott lieben, der hasst? Und jetzt auch hier wieder die Schleife, wenn es darum geht, der die Ungerechtigkeit hasst, dem zuwider ist, wo Menschen unterdrückt werden und so weiter und so fort, Und der wütend ist und zornig und Partei ergreift und sich auf die Seite, ich sag jetzt mal, der Schwachen stellt und der an den Rand gedrängten. Ich finde, das ist alles Teil von Liebe. Aber wenn ich Hass in der Hässlichkeit, wie ich diese Emotion empfinde, zulasse und mir vorstelle, so ist Gott, dann frage ich mich, ob er Caroline Emke gelesen hat. Oder sie. Und ich kann Gott nicht anders denken, als dass die Einzelne so sehr im Blick ist und das Gewordensein, dass am Ende Liebe da ist. Diese transformierende Liebe und auch die, die wütend ist über die Abzweigungen und Verstrickungen, die schädlich sind, entweder für Personen selbst oder für andere. Aber wenn ich hier diesen Bogen zu Caroline Emke nochmal schlage und sage, wer, wenn nicht Gott, nimmt uns als Menschen so intensiv wahr und in dem, wie unsere eigene Geschichte uns geprägt hat, in dem, warum wir ticken, wie wir ticken. Und für mich ist es eigentlich sehr tröstlich, also ich glaube, es hat auch was mit mir zu tun, mich bei Gott mit dem aufgehoben zu wissen. Und ich weiß, dass auch das schwierig ist oder schwierig sein kann, aber für mich ist es tröstend zu denken, Gott nimmt mich, wie ich bin, und ich darf mich natürlich auch verändern, so. Aber Gott, die hasst, Gott, der hasst, das fällt mir schwer.
Wir machen das jetzt mal konkreter. Und zwar haben wir uns Härtefälle überlegt. Also wenn die Frage ist, wie liebt man, Pünktchen, 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 dann werden wir jetzt ein paar Sachen einsetzen. Und zwar machen wir das aber so, ja, für die, die gerade noch nicht da waren. Ich habe hier noch ein zusätzliches Mikro. Also wenn ihr da selber Gedanken zu habt, kommt einfach nach vorne, schnappt euch das Mikro und sagt dazu was. Was war mein erstes? Mein erstes war, wie liebt man eigentlich den inneren Heretiker?
Wir gehen da gleich rein. Ich mach's noch mal einmal konkret, also weil jetzt hier nicht so viele Möglichkeiten sind, auch zu sitzen oder so. Aber wir haben wirklich vielleicht auch zu dem, was schon bisher gesagt wurde, wenn ihr Gedanken dazu habt oder vielleicht auch Widerspruch, Weiterführendes oder so, kommt gerne mit dazu. Und wir haben sozusagen mal überlegt, wenn man dieses How to Love konkretisiert, was ist das, was uns selber schwerfällt in dieser Welt, mit uns selber, vielleicht in Bezug auf Gott auch. Und du hast relativ schnell gesagt, dir fällt es schwer, deinen inneren Heretiker zu lieben. Und ich finde das spannend, weil gerade auch deine Einführung mit, naja, kritisch denken und hinterfragen, das ist doch alles wichtig und so weiter. Ich finde ja meine innere Heretikerin eigentlich nur positiv und bin sehr froh, dass ich die habe. Wieso fällt es dir so schwer, den zu lieben?
Also vor ungefähr 5 Jahren war ich das erste Mal in einem evangelischen Gottesdienst. Sorry, not sorry, aber ich bin einfach ein Freikirchenkind. Und da hat es viele Dinge gegeben, die ich ultra, also verstörend fand. Unter anderem auch, dass dann das Glaubensbekenntnis vorgesagt worden ist. So, ich finde jetzt als Historiker, finde ich das insofern auch krass, weil Glaubensbekenntnis, das ist jetzt ja nicht irgendwie sowas, dass ich da hat es einfach einen Kaiser gegeben, der hat gesagt, liebe Leute, im Reich gibt es Unruhen, Weil der eine Bischof oder in der einen Region herrscht die Meinung und da die und es gibt Unruhe. Ihr kommt jetzt alle an einen Tisch, ihr klärt das jetzt und dann ist Ruhe im Karton. Und das gilt aber, das wird als Rechtgläubigkeit für christlichen Glauben gesehen. Finde ich hoch, also komme ich nicht mit. So, und dann ist es ja so, das wird dann vorgesagt in so einem Gottesdienst. Und ich habe mir dann den Sport gemacht, seitdem in jedem evangelischen Gottesdienst, in dem ich bin und wo das Glaubensbekenntnis dann gesagt wird, ich gucke für mich, wie viele von diesen, was weiß ich, 15, 16, 17 Sätzen kann ich eigentlich bejahen. In der Regel komme ich auf 1,5. So, also wenn da sowas steht wie, hat gelitten unter Pontius Pilatus, würde ich sagen, das ist recht safe. So, aber je nach Tagesform, manchmal glaube ich auch an die Heilige Kirche, manchmal glaube ich nicht einmal, weil so heilig ist sie dann doch nicht. Je nach Tagesform. So, aber das Problem ist ja, wenn man an diesen Text nicht glaubt, weil man eben einen inneren Heretiker hat, also der Heretiker ist ja halt derjenige, der eben nicht an das offizielle Dogma der Kirche glaubt, dann ist es eben schwer, sich zugehörig zu fühlen. Und das habe ich ganz, ganz oft erlebt. Ich habe an einer Schule gearbeitet, an einer christlichen Schule, wo im Arbeitsvertrag festgelegt worden war, dass man das Glaubensbekenntnis, ich glaube, das war dann der Evangelischen Allianz oder so. Da habe ich das Spiel noch nicht gemacht. Ich hoffe, da würde ich auch auf 1,5 kommen. Keine Ahnung. Aber wo ich eben denke, ja, das ist für Zugehörigkeit, ist es unglaublich schwierig.
Okay, also ich fasse zusammen, dein Problem mit deinem inneren Heretiker ist, dass er dir im Weg steht, zu einer in diesem Fall christlichen Gemeinschaft zu gehören. Mhm. Also wenn ihr Lust habt, wir können das ja auch noch ein bisschen größer ziehen. Ich würde sagen, das Oberthema ist, wie liebt man eigentlich die Anteile in sich, mit denen man vielleicht auch Schwierigkeiten und Probleme hat. Das können ja auch andere Anteile und nicht nur zwingend der innere Heretiker sein.
Vielleicht lege ich mich gleich mal auf die Couch hier. Ja,
dann darf jeder mal was dazu sagen. Ich merke halt, dass die Frage, also für mich glaube ich, wenn ich die nehme und das, was du jetzt gesagt hast, wir können gleich auch nochmal konkret über Glaubensbekenntnis und den inneren Heretiker sprechen, aber diese Frage, wie kann ich das, was in mir ist, so integrieren, dass es mir gut tut und das Lieben und Achten und Wertschätzen in so einer Selbstannahme ja vielleicht auch, das ist auf jeden Fall ein Thema auch, was mich umtreibt. Zu dem inneren Heretiker merke ich, oh ja, ich sag mir meinen Satz auch zu Ende, merke ich, dass diese Frage von Zugehörigkeit, also wo habe ich vielleicht eine innere Tendenz, immer wieder auch die Abgrenzung zu suchen oder zu sagen, irgendwie, ich fühle mich nicht hier Teil davon, da kann ich auf jeden Fall auch total andocken und sagen, ja, fällt mir schwer. Und ich merke aber, und den Satz will ich noch kurz zu Glaubensbekenntnissen und diesen gemeinschaftlichen sagen, ich merke, für mich sind das viel mehr Texte, die mich in eine Tradition betten und wo ich zum Beispiel gar nicht den Anspruch habe, zu sagen, zu jeder Zeit muss ich da irgendwie eine Unterschrift runtersetzen können, sondern für mich steckt eine Kraft darin, in einer Community zu sein, die über Jahrhunderte bis Jahrtausende sich um diese Fragen gedreht hat. Und bisweilen weiß ich mich von denen auch getragen, wenn ich da vielleicht nicht so hundertprozentig wie Ja und Amen zu sagen kann in bestimmten Phasen. Und merke aber auch, das ist gar nicht der Anspruch, den ich da sehe. Aber hier ist ein nächster Gedanke. Sagst du es, wie du meinst?
Ja, viele Grüße von der White Church Kraichgau. Ich bin der Gerhard und ich wollte zum Thema Liebe dich selbst was sagen, zur Annahme und zum inneren Team. Buchtipp Christiane Seiler, Liebe dich selbst, Gott tut es auch. Da geht's genau darum, dass du diese 25 Anteile hast, dein Zweifler, dein Glaubenssteigertyp, dein Happy-Clappy-Mensch, keine Ahnung. Und im systemischen Bereich sagt man, jeder will gesehen werden. Jeder Anteil von dir will mal was mitteilen, da sein. Und er hat irgendeinen Grund, warum er das macht. Und um es biblisch zu machen, lass das Ding ins Licht treten. Das darf fortbeten. Du darfst mit dem, der das angucken. Und dann musst du halt überlegen, was mache ich jetzt damit? Ist das gerade eine sinnvolle Stimme? Ist die gerade blöd? Treibt die mich gerade in Hass oder irgendwo hin? Und dann einfach so ein bisschen gucken, was macht das mit mir oder was soll das jetzt gerade? Und der Punkt dran ist dann, dass du selber der Boss bist und entscheidest, welche Stimme will ich jetzt gerade hören. Also wie so ein Parlament, du bist der Präsident und dann lässt du da alle reden. Dann lässt du den Kritiker sprechen und den Glaubenssteigen und deinen besten Kumpel und deine Anteile. Sehr spannendes Thema. Und das Endergebnis ist, dass du dich komplett annehmen kannst. Also richtig geil. Liebe dich selbst. Also das muss ja irgendwie dann rauskommen, finde ich, um dann wieder weiterzugehen.
Vielen Dank für den Hinweis. Ich springe da sofort rein, weil ich zu allem Ja sagen will. Und meine innere Heretikerin, nein, meine innere Kritikerin sagt, ja, aber. Ich merke, dass das ist ja auf eine Weise auch eine etwas statische Vorstellung vielleicht. Also im Sinne von, da tritt dann eine Stimme nach vorne, ich höre die an und ich kann das so ruhig wahrnehmen. Jetzt ist meine Persönlichkeit eher so, dass diese Stimmen sich bisweilen in den Vordergrund drängen, andere verdrängen und dieses ich bin die Bossin sich in der Theorie gut anhört und in der Praxis sehr schwer umsetzbar ist. Und ich habe tatsächlich, als wir gesagt haben, was sind unsere Härtefälle, eben nicht nur einen Anteil genommen, sondern etwas globaler gesagt. Und mich selbst lieben, das finde ich wirklich herausfordernd. Gerade in Phasen, wo ich den Eindruck habe, bestimmte, auch vielleicht eher destruktive Anteile treten so krass in den Vordergrund. Und das würde mich total interessieren. Also jetzt ausgehend von dem, vielleicht magst du was sagen, aber vielleicht habt ihr anderen da auch Erfahrungen mit. Dieses Wertschätzen von dem, was in mir ist und gleichzeitig aber nicht, ich sag mal, bestimmte Anteile mit mir davon galoppieren lassen und den Eindruck zu haben, also ich sag mal, auf einer formal abstrakten Ebene kann ich natürlich immer noch sagen, ich sehe, was hier passiert, aber auf einer emotionalen und einem irgendwie, ja, eher, ich bin mittendrin in diesem, da fällt's mir total schwer. So, ich weiß, manche Dinge davon gehören in eine Psychotherapie. Aber anderes ist vielleicht auch eine sehr menschliche Erfahrung von, wie kann das gut funktionieren? Ich weiß nicht, ob jemand von euch da Erfahrungen mit hat oder was zu teilen mag.
Hi, ich bin Mareike. Ich hatte zu der Frage, wie man so die inneren Anteile lieben kann, auch diesen systemischen Ansatz direkt im Kopf. Und ich würde da halt auch nochmal hinterfragen, wie wir denn Liebe definieren, weil, also zu sagen, ich liebe mich selbst im Sinne von dieses ein rosarotes Gefühl zu haben, das ist schwierig, das glaube ich funktioniert nicht, aber Liebe in Form von, ich entscheide mich dazu, also Liebe als Entscheidung zu sehen, Entscheidung für eine Bejahung in irgendeiner Form oder, also ich finde zum Beispiel, eine Entscheidung zur Wertschätzung ist auch schon wieder so schwierig, weil Wertschätzung auch irgendwie so positiv konnotiert ist, zumindest für mich. Aber halt, ich entscheide mich dafür, das darf sein oder ich möchte, dass es ist. Ich entscheide mich für die Existenz davon, von diesem Gefühl, von diesem Anteil, wie auch immer. Das war ein Gedanke und noch ein Gedanke zu vorhin, zum Thema Hass und Tabuisierung von Hass im Christentum. Also ich bin als Teenager zum Glauben gekommen und habe dann ganz lange so, du musst deine Feinde lieben und Vergebung und so und ganz viel negative Gefühle unterdrückt und ach, das darf ich ja nicht fühlen und dann auch erst durch Therapie und so gemerkt, nee, das ist auch eine Form von Selbstliebe, dass ich Wut und Zorn und vielleicht auch an manchen Stellen Hass empfinden darf, weil ich mich selber mag und selber sehe, ah, da war ich zum Beispiel die schwache Person, zu der Gott sich stellen würde. Und da darf ich auch wütend sein, so wie Gott sich wütend auf die Seite der Schwachen stellt.
Moin, Max. An der Stelle würde ich direkt nochmal weitermachen. Und zwar finde ich es viel einfacher, von dem Selbstliebe-Thema einfach mal auf eine andere Person zu gucken und sei das Partner oder Partnerin, was ja meistens die Person ist, wo ich würde jetzt sagen, die meisten Leute sagen so, ich liebe meinen Partner, ich liebe meine Partnerin. Und da gehört ja gerade das dazu, dass ich halt sage so, hey, bei meiner Partnerin akzeptiere ich ja auch die Sachen, die ich super nervig finde. Oder also alle Menschen, die in Beziehung lieben, kennen das ja, dass wahrscheinlich die Person das am meisten ist, die mich selber zur Weißglut bringen kann, ist meistens mein Partner oder meine Partnerin. Und da ist ja gerade das Starke der Liebe dann, dass ich sage so, ja okay, das kotzt mich gerade total an und diesen Charakterzug von dir kann ich eigentlich gar nicht ab. Aber irgendwie ist die Liebe das Stärkere und das, was mich am Ende sagen lässt, abends, ey, Schatz, ich liebe dich trotzdem.
Ich mach direkt den nächsten Härtefall.
Was? Damit sind wir doch noch nicht fertig.
Doch, zack, zarab, so dieses... Da kann keiner was sagen. Was willst du gegen die Liebe sagen? Kannst vergessen. Mein nächster Härtefall ist, mir fällt es sehr schwer, FundamentalistInnen zu lieben. Hat vielleicht auch was damit zu tun, dass ich selber, ich würde sagen, ein Fundamentalist war, vielleicht in einer oder anderen Hinsicht noch bin. Aber das ist tatsächlich das, was mir schwerfällt. Das ist natürlich die Frage, was sind denn FundamentalistInnen? Da kann man sich, glaube ich, auch stundenlang drüber unterhalten. Ich würde jetzt erstmal sagen, aus meiner eigenen Geschichte würde ich Fundamentalismus so verstehen, dass es eine Art erstmal sich sehr absolut auf die Bibel zu beziehen, so dass egal welche Wahrheitsansprüche so rumwabern, dass man sagen würde, im Zweifel, also wenn jetzt in der Bibel stehen würde, die Erde wäre ein viereckiger Würfel, dann ist es so, weil steht in der Bibel. Und alle anderen Wahrheitsansprüche müssen da erstmal zurücktreten. Und darüber hinaus dann natürlich auch die Vorstellung, ja, dass das gilt genauso im Bereich Ethik. Da gibt's zeitlose Wahrheiten. Damit verbunden sehr stark auch ein Schwarz-Weiß-Denken, ein drinnen und draußen. Wir sind die Heiligen, die Geretteten draußen in der Welt, wo auch immer das dann sein soll. Da sind dann die Bösen, die Sünder, die Nicht-Geretteten und so weiter. Und das sind Sachen, fällt mir sehr schwer. Gerade auch im Internet, weil ich den Eindruck habe, da kommt wieder was. So ein bisschen Fundamentalismus ist heute sexy.
Ich stelle mal noch ein paar Rückfragen. Mhm. Vielleicht kannst du es ja mal konkret machen. Also erstens, was ist das in dir, was sozusagen anspringt oder wo du sagst, das ist die Emotion, die du dazu hast? Woran merkst du, dass dir das schwerfällt?
Also einmal, das Thema lässt mich ja schon seit Jahren nicht los. Ich bin da immer noch dran, beschäftige mich damit und auch wenn ich glaube, dass meine Reaktionen, die haben sich, glaube ich, deutlich geändert. Also ich bin da deutlich gelassener, wenn ich mit Menschen rede, die so ticken. Das ist auch, glaube ich, ganz gut. Aber ich merke schon, dass es auch bestimmte Fragestellungen gibt, wo ich dann ganz genau haben wollte. Also ich habe ein Buch geschrieben, Gott kann auch nicht alles, da mache ich nachher noch was drüber, aber da geht's unter anderem um die Frage nach dem Leid. Und das kommt auch ein bisschen daher, kann ich mal, wo du so direkt fragst. Es hat in der Oberstufenzeit, hat's 9/11-Anschlag aufs World Trade Center gegeben. Ich saß danach in einem Gottesdienst und da hat jemand dann so zwei Bilder an die Wand projiziert. Da war Beamer, war gerade ganz neu und so. Und dann war das eine Bild, war so Turmbau zu Babel, irgendein Holländer hat dann ein Bild so gemalt. Und dann war eins von den Bildern, die dann so durch die Presse gingen, und es hatte so gewisse Ähnlichkeiten. Und dann war eben die Botschaft, ja, Gott hat jetzt eben 9/11 zugelassen, um alle Menschen aufzurütteln und vor der noch schlimmeren Katastrophe der Hölle zu warnen. So, wo ich heute sagen würde, alter Falter, wie kann man nur? Und unsensibel und schwierig. So, und damals war das aber für mich so die erste Erklärung, die ich bekommen habe, und die habe ich dann gefressen. Und am nächsten Tag direkt, als das Thema in der Oberstufe dann war, auch direkt so rausgehauen. Und meine Mitschülerin, die war schockiert ohne Ende. Ich habe gesagt, kannst du nicht sagen. So krass, dass das später so in dieser Abi-Zeitung, da stand das sogar in einem, ja, so glaubt, dass 9/11 war Gottes Strafe für und... Ja, das war ich ganz, im Nachhinein fand ich das ganz, ganz schlimm. Und das ist, glaube ich, eine gute emotionale Erschütterung gewesen. Aber ich habe mich da jahrelang mit beschäftigt und eben bis jetzt. Das wäre zum Beispiel eine Konkretion.
Und Caroline Emke, die sagt, naja, das eigene, also die Details wahrnehmen, nicht pauschalisieren und so weiter. Wieso funktioniert das bei dir für FundamentalistInnen?
Weil es natürlich paradox ist. Also Fundamentalismus macht ja gerade das nicht. Also Fundamentalismus pauschalisiert, guckt eben nicht genau hin. Fundamentalismus setzt sich häufig noch nicht mal mit den Schattierungen auseinander, sondern bügelt es glatt. Und wenn mir das begegnet, dann finde ich das eben, da sage ich, ihr könnt es doch nicht so einfach machen. Das geht doch nicht. So, und dann ist es aber teilweise so, dass diese Stimmen so unglaublich erfolgreich sind. Es ist doch nicht euer Ernst. Leute, guckt doch genauer hin. Und das ist es, glaube ich, dass ich merke, das ist genau diese paradoxe Geschichte.
Und wenn ich mir jetzt ein paar Situationen auch so aus den letzten Monaten vor Augen führe, gerade medial oder digital, würde ich sagen, ist ja dann auf der anderen Seite oft auch das Argument, was aber dann auch kommt, ne, zu sagen, ja, ihr tut immer so, als wärt ihr so liberal, aber wenn wir jetzt irgendwie eine bestimmte Meinung haben, dann ist das nicht in Ordnung und wir werden verurteilt und so. Also wenn man hier nochmal ein Stück hochzoomt, ist, glaube ich, für mich auch hier die Frage, how to love, also wie kann das gehen? Also und auf der einen Seite da auch natürlich irgendwie für Differenzierung und eine Weitung zu stehen und auf der anderen Seite nicht selbst am Ende doch so zu werden.
Ich glaube eben, dass Caroline Emke nicht damit einverstanden wäre, wenn man sie in so einer False Balance-Geschichte verstehen würde. Also wenn man sagen würde, alle Informationen, alle Wahrheiten sind Meinungen, die nebeneinander stehen können. Und das ist eben nicht so. Man kann eben nicht sagen, also die Flat-Earth-Theorie ist eine Theorie wie alle anderen. Nein, sie ist noch nicht mal eine Theorie. Sie ist einfach eine Geschichte, die wir eigentlich gar nicht diskutieren müssen, weil das seit Jahrhunderten durch ist. So, und jetzt gibt's aber eben eine der erfolgreichsten Podcasterinnen in den USA, die eben genau das vor ein paar Wochen rausgehauen hat und dann gesagt hat, also ich lese gerade ein Buch über Flat Earth und ich will jetzt nicht sagen, dass ich Flat Eartherin bin, aber ich bin auch nicht Anhängerin eines Globus-Glaubens. Das Einzige, was ich mit Sicherheit sagen kann, ist, ich bin ausgestiegen aus dem Kult der Wissenschaftlichkeit. Und da denke ich eben, nee, das sind einfach keine Meinungen, die man nebeneinander stehen lassen kann und sagen kann, das ist gleich, das ist deine Meinung, das ist deine Meinung. Nee, das ist so, ja, genau.
Ich bin Marius und ich finde das tatsächlich super spannend, diese Grundfrage eben, wie kann ich irgendwie eine Form von Liebe schaffen, wenn ich doch eigentlich so viel Negatives irgendwie sehe. Und was ich tatsächlich manchmal glaube, ist, dass irgendwie cool ist, Liebe als Form von Verbindung zu sehen und versuchen, eine Verbindung erstmal zu halten. Ich habe neulich ein Buch gelesen von einer Psychologin, die heißt Harriet Lerner, die hat super viel so Familiensysteme beobachtet. Und Familie ist ja auch so ein Bereich, der halt super krass triggert, wo man einfach ständig irgendwie von seinen Eltern oder so getriggert wird oder es irgendwelche Themen gibt, die aufkommen, die so krass mit der Prägung verbunden sind. Und ich glaube, ähnlich ist es manchmal auch mit Glaubensprägung. Und sie schreibt aber, wenn wir es schaffen, in einem ehrlichen Interesse zu verbleiben. Weil irgendwie ist es ja auch eigentlich total interessant. Also wie krass ist es, dass Menschen so Flat-Earth-Theorien irgendwie, das ist ja total spannend. So, wie kommst du dazu, das zu glauben? Und wenn wir es schaffen, irgendwie da drin zu bleiben und interessiert auf der persönlichen Ebene irgendwie nachzufragen, ich glaube, dass das ein möglicher erster Anfang vielleicht von einer Liebe sein kann. Und ich glaube, dass das über Social Media wahrscheinlich der falscheste Weg ist, weil da so wenig Verbindung ist und deshalb fehlt es einfach auch konsequent in diesem Bereich. Aber ich glaube, wenn wir es schaffen, irgendwie wirklich auf einer zwischenmenschlichen Ebene, in einem ehrlichen Treffen irgendwie das zu machen, dann kann da irgendwie was entstehen, weil ich wahrscheinlich auch so aus der eigenen Biografie heraus weiß ich, als ich noch anders gedacht habe als heute, was mir nicht geholfen hat, war der Gegenwind, sondern was mir geholfen hat, waren ehrliche Fragen, so hey, warum glaubst du das denn? Also wie kommt es dazu, irgendwie erstmal das wertneutral anzuschauen und nachzufragen?
Cool, danke.
Das finde ich insofern auch nochmal spannend, weil ich sagen würde, da, wo ich es am meisten mitkriege, also diese Konfliktlinien, ist Social Media, weil ich in meinem Offline-Leben vielleicht auch in einer Bubble bin, wo ich gar nicht so stark auf Positionen stoße, die so krass konträr sind. Und das lässt mich schon auch fragen, also gerade jetzt auch mit so einer Festival-Erfahrung wie hier, wo ich schon den Eindruck habe, also ist bestimmt eine Range und wenn man jetzt mit allen Leuten im Detail reden würde, würden wir schon auch feststellen, dass wir jetzt nicht in allen Dingen genau das Gleiche denken, aber es gibt, glaube ich, so einen breiten Konsens und so ein paar Übereinkünfte, die das möglich machen, hier so miteinander zu sein, wie wir sind. Und ich frage mich aber eben schon, gerade wenn sich online dieser Aufprall vielleicht auch und dieser Widerstand, den du beschreibst, den ich auch eigentlich an den wenigsten Stellen, wenn ich von mir aus auf andere schließe, den wenigsten Stellen würde ich sagen, bewegt mich das zum Hinterfragen meiner eigenen Position und zum Umdenken so. Wo sind Räume, in denen das wirklich gelingt? Also wo findet diese Begegnung statt? Wo habe ich auch, also kritische Frage an mich selber und vielleicht auch an dich, wenn du dich fragst, wie du die Fundamentalistinnen lieben kannst, wo kann ich da Verbindungen suchen, halten? Interessiert es mich am Ende wirklich ehrlich? Oder bin ich nicht auch Teil von diesem Game, sage ich mal, von ach ja, da geht irgend so eine Story durch die Decke und irgendwie ist es auch aufregend, das mitzuverfolgen. Aber ja, vielleicht ist es was, was ich jetzt auch aus dieser Gesprächssequenz mitnehme, mich nochmal selbstkritisch zu fragen, habe ich dieses Interesse eigentlich wirklich? Oder habe ich das nicht an ganz vielen Stellen auch nicht? Was ja, finde ich, auch erstmal okay ist. Also, aber das wahrzunehmen, ja, weiß ich nicht, hast du dieses Interesse?
Also ich würde es andersrum drehen und würde sagen, ich möchte ehrliches Interesse an Menschen haben. Ich will aber nicht, weil er jetzt gerade mal ein Fundamentalist ist, jetzt ehrliches Interesse an dieser einen Seele haben, damit ich dann, was weiß ich, selber etwas lerne, diesen Menschen umpole oder sonst was. Also keine Ahnung, ich habe außer in der Online-Welt, glaube ich, auch nicht so wahnsinnig viele Berührungspunkte. Und die ich habe, da würde ich sagen, da ist es irgendwie gelungen, eine andere Ebene zu haben, wo es eben nicht nur um solche Themen geht, sondern da verbindet einen etwas anderes. Aber ich muss auch sagen, es hat Beziehungsabbrüche gegeben. Sehr viele Beziehungsabbrüche in meinem Leben, weil diese Ebene nicht herzustellen war und weil dann deutlich war, da ist mir mein eigenes Seelenheil wichtiger, als dass diese negative Energie, die da entsteht, auch die Dynamiken, die da entstehen, die Gespräche, das dann weiterlaufen zu lassen. So, also von daher, klares Jein.
Ich komme auch aus dem fundamentalistischen Bereich sehr lang und habe den gut, sehr gründlich hinter mir gelassen, glaube ich. Und ich würde immer sagen, ich werde da keinen positiven Zugang finden. Also es kann mal sein, dass ich eine einzelne Person begegne und da ins Gespräch komme und da jemanden kennenlerne und denke, ah, wir können uns unterhalten. Also ich brauche ein Grundmaß an Offenheit, eine andere Meinung zu hören. Ansonsten weiß ich nicht, warum ich da sprechen soll. Und es gibt einen Teil, wo ich so denke, wir waren vorher bei inneren Anteilen und ich muss mir ja eingestehen, dass es in mir einen inneren Anteil einer Fundamentalistin gibt. Und für die schäme ich mich richtig doll, richtig, richtig doll. Und ich werde immer eine Wut verspüren, überall da, wo ich Menschen begegne, die das glauben, weil es mich damit konfrontiert, dass ich das so geglaubt habe, dass ich das gelebt habe, dass ich anderen Leuten genau diese Dinge angetan habe. Und es wird bei mir immer ein für die Menschen sein, die davon ungerecht behandelt werden. Und ich kann über diese Ungerechtigkeit und diese Lieblosigkeit, die da drin steckt, unter dem Titel Liebe, da werde ich nicht mehr gucken. Das dürfen gerne andere tun, aber das tue ich nicht. Und das ist auch ein Aussöhnen mit diesem Anteil, wo ich so sage, ich kann mit dem offensichtlich auch nur leben in so einer kleinen Aggressionsbeziehung. Zu sagen, ja, du bist da, du warst da ganz schön lange aktiv und deswegen ist bei mir der Heretiker sehr doll. Also voll doll. Würde ich vielleicht sogar anders benennen heute.
Nee, das ist für den Putscher.
Ach so, alles klar. Ich bin der Chris. Genau, und ich hätte eine kleine Ergänzung dazu, weil ich finde auch immer diesen christlichen Anspruch, Menschen, die Hass predigen, Liebe entgegenzubringen, einfach too much. Ich glaube auch nicht, dass es der richtige Weg ist. Und das ist bei Fundamentalisten ja oft dann halt schon so, dass, wenn ich mir das in Amerika anschaue oder so, dass einfach der pure Hass ist. Wenn ich da queer bin oder so, werde ich gehasst. Und dann bin ich der Feind. In Russland ist das nicht viel anders. Und ob da Liebe die richtige Antwort ist, ich glaube, was es natürlich auch gibt, was man in Amerika einfach in den USA zurzeit sehr sieht, ist, dass man selber nicht in Hass verfällt. Also, dass man selber nicht eine Gegenposition einnimmt und sagt, ja gut, ich hasse die und ich kämpfe jetzt gegen die Fundamentalisten mit Hass und mit Gewalt und gehe genauso vor, sondern in dem Fall irgendwie so eine gewisse Ruhe zu bewahren und sich da rauszunehmen und sich irgendwie zu besinnen, dass man halt in diesem Spiel nicht mitspielen möchte. Und ist vielleicht auch so eine Frage, wenn, vielleicht ist Hass einfach auch die zweite Medaille der Liebe und dass das halt beides sehr extreme Varianten sind, sich zu engagieren, so mit denen man, glaube ich, in beiden Fällen einfach aufpassen muss. Wo sind die angemessen? Genau, wie weit gehe ich da rein und wo ist es vielleicht auch gut, irgendwie rationaler oder weniger engagiert mit Themen umzugehen?
Genau. Das ist ja ziemlich.
Ich würde sagen, ich habe selber ja auch meine Geschichte mit einer Form von Fundamentalismus und genau, könnte auch Geschichten erzählen, für die ich mich im Rückblick sehr schäme. Und merke, bei mir führt es auf eine Weise aber auch zu einer Vorsicht, wenn ich Menschen begegne, dass ich so denke, wieso habe ich irgendwann einen anderen, ich weiß gar nicht, ob es eine andere Abzweigung war oder eine graduelle Weitung oder so. Da ist ja auch viel unverfügbar dran gewesen und ich bin da heute irgendwie total dankbar für und gleichzeitig gibt es auch so eine Stimme in mir, die ich weiß gar nicht, wie ich die gut bezeichnen kann, aber die vielleicht so ein bisschen warnend ist, urteil nicht so schnell, es ist noch nicht so lange her, also was heißt noch nicht so lange her, aber ja, auf eine Weise noch nicht so lange her, dass vielleicht andere genauso über dich irgendwie gedacht haben. Und ich kann aber diese Spannung total also verstehen. Und mir geht's ja genauso auch, dass ich irgendwie denke, ich komme da nicht mehr hin gedanklich. Und gleichzeitig eben doch, weil ich noch genau weiß, wie sich das irgendwie auch angefühlt hat und wie ich da gelandet bin und dass ich sehr überzeugt war und so weiter und so fort. Und das finde ich bei dieser Frage gerade auch von, ja, wenn man jetzt irgendwie die Menschen in ihren Biografien wahrnimmt oder so, spannend, wie viel davon kann ich eigentlich selber steuern und auch zum Vorwurf machen? Ne? Wo kann ich sagen, Leute, ihr seid erwachsen und könnt eure Position reflektieren und so weiter? Und eben zu wissen, ja, gab eine Zeit, da konnte ich das aber auch nicht gut. Oder da habe ich Zeit gebraucht oder whatever. Irgendwas habe ich auf jeden Fall gebraucht.
Ich bin Sandra und ich würde an der Stelle gerne nochmal einhaken und euch fragen, wie euch das gelingt, das für euch gut umzusetzen. Weil was ich jetzt bei vielen von euch rausgehört habe, ist so eine Form von Subjektivität. Also das, was wir dann sagen, ja, das ist ja klar, dass ich das und das hassen darf. Für viele ist aber das, was die anderen dann machen, was einen hassen lässt, aus ganz viel Liebe entstanden. Und somit ist es ja immer die Frage, auf welcher Seite ich stehe und mit nach welchem Maß ich bemesse, was jetzt gut ist und was schlecht ist. Und in manchen eurer Äußerungen habe ich auch so rausgehört, naja, früher habe ich so gesehen, jetzt sehe ich es anders. Und als wenn man quasi den Schalter von der einen auf die andere Seite komplett umdreht und das, was mich vorher lieben ließ, macht mich jetzt wütend und hassend. Und das zeigt ja auch, dass wenn da so viel im Fluss ist und wenn man das jetzt geistlich sieht, dass Gott vielleicht auch an uns arbeitet und uns vielleicht auch weicher macht, so wie euch das gelingt, auch immer so hörend zu bleiben. Weil ganz viel von dieser Hassproblematik liegt ja darin, dass ich dann immer denke, so wie ich das jetzt sehe, ist die ultimative Wahrheit. Und es ist ja total klar, dass ich das Recht habe, super wütend zu sein. Und dann aber weich zu bleiben und fragend zu bleiben und hörend zu bleiben, gerade weil ich weiß, dass ich vielleicht auch meine Meinung irgendwie auch ändern könnte und dass vielleicht Liebe da mehr bringen würde und der viel radikalere Akt ist. Und das fände ich nochmal spannend, irgendwie, was eure Erfahrungen sind, da nicht zu vorschnell in so ein, ja, so wie ich das sehe, ist ja total logisch, dass das jetzt die einzig wahre Wahrheit ist, sondern dass man hörend bleibt, um immer wieder neu für sich auch auszutarieren, was ist das, was ich hassen müsste, um Jesus-mäßig zu leben, aber was ist eben auch das, was ich lieben dürfte, um da eben auch weiter zu wachsen.
Ah, finde ich ein mega Punkt. Mach das mal konkret bei mir. Ich habe sehr lange in einer Gemeinde, Chris war auch dabei, wir haben da als Gemeinde einen Podcast gemacht und der Hintergrund war damals eben Theologie zu betreiben, braucht man andere Menschen, wenn man es allein macht, wird schwierig. Ich probiere das heute umzusetzen, es gibt ein kleines Netzwerk, es sind 8 Leute mittlerweile, nennt sich Glaubensweite. Da sieht man 3-4 Leute, die auf Instagram ein bisschen was machen. Aber das Spannende sind eigentlich 4-5 Leute im Hintergrund. Wir sind da über eine WhatsApp-Gruppe organisiert und die 4-5 Leute da im Hintergrund, das ist eigentlich das Wichtige, weil die sind ganz bewusst, sind die drin, die machen jetzt nicht jede Woche irgendwie Content und schreiben was, sondern die sind dafür da, dass wir sagen, wenn wir Beiträge machen, dann muss es Leute geben, die eine Antenne haben für die Art und Weise, wie da kommuniziert wird. Und wenn da irgendwelche Leute, die wirklich eine feine Antenne haben, wenn die sagen, irgendwas stimmt da nicht, dann wird das nicht rausgehauen. Dann wird gesagt, okay, entweder müssen wir es grundlegend ändern oder es wird nicht rausgehauen. Ich mache es für meinen Schöner Glauben-Kanal auch so, dass ich 2-3 Leute habe, die, ich würde sagen, einen evangelikalen Hintergrund haben, mit denen ich ganz klar besprochen habe, wenn dir irgendetwas auffällt, wo du merkst, da wird über Evangelikale oder über Konservative, was weiß ich, wird irgendwie in einer Art und Weise geredet, die undifferenziert, pauschalisierend, herabwürdigend und so weiter ist, dann schreib mir das bitte, sag mir das bitte. Und also das sind so die Versuche, wo ich denke, man darf eben nicht, oder ich möchte nicht in meiner eigenen Community bleiben, sondern ich möchte eben ganz bewusst mich so vernetzen und Theologie oder Glauben so aufstellen, dass da andere Menschen mit drauf gucken. So, also Accountability gab es ja früher immer, das finde ich mal ein bisschen schwierig, aber auf einer anderen Weise eben zu sagen, Glaube funktioniert nur im Team, in Community. So, das ist ein Punkt. Hast du da noch Gedanken zu?
Für mich ist es, glaube ich, auch eine Frage nach spiritueller Praxis. Also ich habe gerade noch mal überlegt, wie ich das zurzeit eigentlich lebe. Und ich glaube, das ist für mich da Teil von, das hat viel mit so einem Präsentwerden. Und ich glaube, zurzeit ist mir das Stichwort der Verbundenheit irgendwie wichtig. Das kam ja vorhin auch schon mal. Also kann ich eine innere Verbundenheit mit mir selbst, mit Gott, mit meinen Mitmenschen, mit der Schöpfung irgendwie pflegen? Und über bestimmte Praktiken hilft es, aber ich dachte gerade, das ist natürlich auch super subjektiv. Also es ist ein Gefühl, ich nehme da was wahr und klar, ich suche vielleicht auch Gespräche und so, aber es gibt für mich schon auch ich erinnere so ein paar Momente der letzten Jahre, die irgendwie für mich, für meinen Glauben und für mein Menschsein irgendwie total entscheidend waren. Und die haben mich auf eine Weise rausgenommen, auch aus dieser Aufgeregtheit vielleicht manchmal der Debatten und der Gefühle. Und ich will gar nicht sagen, dass ich da irgendwelche sachlichen Erkenntnisse hatte von ergreif jetzt hier Partei oder so. Aber alleine dieses Empfinden zu haben von ich gehe mal aus dieser ganz konkreten Involviertheit raus in ein, sorry, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen esoterisch, ich weiß nicht, wie ich das besser beschreiben soll, aber in so einen Status von ich versuche jetzt einfach mal Mensch zu sein. Und das hat irgendwie was mit einer Gebetspraxis, mit der Pflege einer bestimmten inneren Haltung zu tun. Auf eine Weise glaube ich also das schließt noch mal ganz gut an, auch an die inneren Anteile und sich von Gott lieben lassen. Also dieses Wie, wo und wann merke ich am deutlichsten, dass ich von Gott geliebt bin, das öffnet für mich immer auch diesen Horizont von, und das trifft auf alle anderen genauso zu. Und das ist für mich irgendwie eine gute Basis, um dann nochmal konkret zu fragen, also auch nochmal verknüpft mit dieser Überforderung, die ich ja am Anfang angesprochen habe, was sind jetzt die Punkte, wo es für mich in meinem Alltag zurzeit oder vielleicht auch welche Themen sind es, meine Lebensthemen, sage ich mal, wo es für mich konkret wird. Ich kann mich nicht überall und bei allem einbringen, aber manchmal gibt es die Momente, wo ich den Eindruck habe, hier will ich jetzt den Mund aufmachen, hier will ich andere Entscheidungen treffen. Ja, und dann ist es, glaube ich, die Intersubjektivität, die mir hilft. Aber ich weiß gar nicht, ob wir darüber hinauskommen können. Also ob es nicht auch, also dieses ganze Suchen einer absoluten Wahrheit, ich meine, das ist jetzt auch Stückwerk und Momentaufnahme meines Gedankenguts, vielleicht denke ich das in 10 Jahren ganz anders, aber zurzeit würde ich sagen, ich empfinde das fast als Farce. Wer will das sagen? Ich hab's jetzt. So. Also weiß ich nicht, ob Intersubjektivität von man hat möglichst divers aufgestellt Menschen, mit denen man im Gespräch ist und so versucht das immer wieder zu hinterfragen, ob ich darüber hinauskommen kann. Aber ich finde es auch super anstrengend und hätte lieber, also wenn jetzt jemand von euch sagt, ich habe die absolute Wahrheit, fände ich durchaus auch attraktiv.
Was? Wir haben noch einen Härtefall. Also zumindest einen Härtefall, von dem ich denke, das können wir ja noch besprechen. Du hast was mit Gott.
Ich habe gesagt, mein Härtefall auch aus meiner Biografie heraus ist How to Love God im Sinne von Gott lieben als jetzt erstmal von der Begrifflichkeit. Ich würde sagen, ich hatte Phasen in meinem Leben, die waren auch so sehr Lobpreis geprägt und Gott lieben hatte immer auch so eine fast romantische Komponente. Das hätte ich, glaube ich, damals so nicht beschrieben, aber wenn ich das im Rückblick mir angucke, dann gab es bestimmte Lieder und so eine emotionale Nähe und ach, Jesus ist mindestens mal der beste Freund, aber irgendwie deckt er auch noch so eine Seite des Liebhabers ab oder so. Und ich habe das nicht völlig verloren. Und gleichzeitig merke ich aber, wenn dieser, also wir haben jetzt auch nochmal eher geguckt, so biblisch, wo taucht eigentlich Hass und Liebe auf? Und es ist ganz klar, du sollst Gott lieben. Und ich habe mich jetzt nochmal gefragt, was heißt das zurzeit für mich eigentlich? Was bedeutet es, Gott zu lieben, jenseits eines ebenso romantischen Gefühls, was ich eine ganze Zeit lang da auch hatte?
Ist Gott für dich so unsympathisch, dass du Gott nicht lieben kannst? Oder ich meine, wenn ich mir die Bibel angucke, gut, hätte man Gründe sagen zu können, aber was ist das bei dir?
Ich glaube, in der Zeit war das so eine ganz anthropomorphe Vorstellung von Gott ist halt wie eine Person. Und so wie ich eben meinen Vater liebe oder meine Mutter oder meinen Freund oder meine Geschwister, so liebe ich eben auch Gott. Und ich glaube, weil mein Gottesbild sich verändert hat und nicht mehr nicht personal ist, aber auch mehr als das. Also ich merke, Gott ist für mich nicht mehr nur Person, muss ich mein Liebesbild sozusagen auch anpassen. Und so einen bestimmten Aspekt deckt das immer noch ab. Aber ich merke, es ist irgendwie, ich weiß gar nicht, ob zu wenig das richtige Wort ist, aber ist es so ein Gefühl von, es ist zu wenig. Und ich frage mich, ob auch hier, also für mich zurzeit, das habe ich ja gerade schon gesagt, dieses Stichwort der Verbundenheit auf eine Weise hilft, aber mich in der Gegenwart Gottes zu wissen, ist, glaube ich, eine Form, Gott zu lieben. Mich bewusst in dieses vielleicht, also ich glaube daran, dass Gottes Wirkfeld immer und überall ist, aber ich bin da nicht immer mit verknüpft. So, aber wenn ich mich damit auf eine Weise connecte, mir das bewusst mache, durchlässig sein will für die Heilige Geistkraft, so. Ich glaube, das würde ich zurzeit mit Liebe verbinden, merke aber, dass das meinen Liebesbegriff verändert und deshalb gibt's da so eine, ja, weiß ich nicht. Aber also, was heißt für euch, Gott zu lieben? Ist es überhaupt was, womit ihr was anfangen könnt?
Also, ich würde da eine Gegenfrage zu stellen. Ist es so schlimm, wenn das bei der Liebe zu Gott genauso ist wie bei der Liebe zu Menschen, dass es eben sich von irgendeinem Verliebtheitsgefühl mit ganz viel Hormonen zu einem anderen Gefühl entwickelt, was ein bisschen rationaler ist und nicht mehr so gefühlsbetont ist und es dann irgendwann zu einem, ja, ich mag die Person oder ich, wenn man jetzt halt sagt, okay, es ist nicht mehr ganz so personal, aber halt nicht mehr so ultra emotional und verliebtmäßig ist, sondern halt eine andere Art von Verbundenheitsgefühl wird. Ist das wirklich so schlimm?
Nein, finde ich gar nicht. Also ich glaube, mein Ding ist auch nicht, dass ich es schlimm finde und ich finde, du hast völlig recht. Natürlich, also es wäre fast schlimm, wenn die Liebe zu Gott nicht auch eine wäre, die sich verändert mit dem, wie ich mich verändere und dass Gott sich vielleicht ja auch verändert oder wie sie mir begegnet, sich verändert. Von daher, nee, schlimm ist es nicht, aber ich merke, das hat so ein irritierendes Moment. Also vielleicht so ein bisschen wie so ein Beziehungschecker. Und ich merke eben, diese Begrifflichkeit ist für mich, also vielleicht ist das eher das, womit ich gerade so ein bisschen zu tun habe, loszulassen von dem, was ich da mal mit verbunden habe, hin zu so, und dann, ja, vielleicht hast du dann recht, ne, dann ist die Frage auch, verbindet sich damit für mich eine Wertung? Also ist schlimm im Sinne von, ist das jetzt was anderes wert, mehr, weniger, whatever, keine Ahnung. Aber ich merke eben, ich möchte das gerne zurückerobern vielleicht auf eine Weise. Also aus vollem Herzen sagen zu können, ich liebe Gott, ich liebe Jesus, ohne dass ich denke, oh Gott, das klingt so cringe. Ich hoffe nicht, dass man das jemals in einem Podcast hören kann. So, ich glaube, das ist mein Thema, dass ich so denke, ja, und dann habe ich bestimmte Leute vor Augen, wo ich so denke, Gott, das, also, es hätte Zeiten in meinem Leben gegeben, da hatte ich wahrscheinlich auch irgendwelche T-Shirts an, auf denen das so postulieren stand. Und ich merke, ich bin etwas zurückhaltender geworden vielleicht, ja.
Wir haben noch schon lange nicht mehr drüber gesprochen, aber jetzt, du hast gerade gesagt, Gott als Person oder vielleicht mehr als das oder auch nicht mehr. Es gibt ja diese Idee. Und ich glaube, dass es vielleicht auch für viele eine Erfahrung ist. So dieses, du wächst in einer christlichen Vorstellung auf, da ist eben Jesus und Jesus ist auferstanden und der lebt heute und man kann dem begegnen und das ist die größte Liebe und das ist so, du kannst natürlich deinen Partner, deine Partnerin lieben, aber die Liebe zu Jesus, das ist irgendwie noch besser, noch krasser. Und dann dauert das vielleicht ein paar Jahre, aber irgendwann habe ich da zumindest Fragen gehabt. Also ich bin halt nicht so richtig queer und eigentlich gar nicht. Und dann diese Vorstellung dann, ja, Jesus als Bräutigam, das ist irgendwie besser als, ich habe Fragen. Schwierig. So, und dann auch so diese Frage, also wenn ich mir dann angucke, what goes on in the name of God? Was machen da eigentlich Menschen, wenn sie diese Liebe Jesu aus, diese Liebe zu Jesus und zu Gott ausdrücken? Und ich habe wie so Bilder vor Augen aus Gottesdiensten, wo ich war und wo ich merkte, okay, ich hab da wirklich sehr starke Befremdlichkeitsgefühle, das sagt man nicht, aber sowas in der Art. Ich fand's strange. Gut, ich komme jetzt aus einer Gemeinde, aus einer Gemeindebewegung, wo man hat nicht gelacht, man hat auch nicht geklatscht, man hat gesungen und das ohne Instrumente. Und dann kamen andere unterschiedliche Frömmigkeitsstile dazu. Aber einige waren wirklich sehr, sehr schräg.
Und dann irgendwann kommt vielleicht auch so diese Idee, also vielleicht ist ja dieses Bild, dass da eine Person ist, die man lieben kann, so wie man eben seinen Partner, seine Partnerin lieben kann, vielleicht ist das auch einfach eine Projektion, vielleicht ist das einfach eine Personifikation von irgendetwas, was vielleicht auch da ist, aber was eben so, sag du mal, was denkst du?
Ja, und ich glaube, es ist, also ich kann ja Gott nur in Teilen begreifen und in Metaphern. Und ich würde sagen, dieses, also Projektion ist ja vielleicht auch negativ behaftet, aber im Sinne von, ich schließe von dem, was ich kenne, auf eben meine Beziehung zu Gott, finde ich ja jetzt nicht nur schräg, sondern glaube, dass es ein Teil davon irgendwie ist und dass es eben aber auch noch anderes gibt. Und ich glaube, das hat sich ein Stück weit geweitet. Vielleicht bin ich auch da weniger vollmundig geworden. So, also ich meine, wenn Jesus sagt, wer mich lieb tut, was ich sage, dann merke ich, das hinterfragt mich natürlich auch. Also es hinterfragt auch mein Bild von romantischer Liebe und egalitärer Beziehung. Und gleichzeitig würde ich sagen, ist das Tun in meinem Glauben wichtiger geworden. Über die Jahre auch. Und auch als Ausdruck von Liebe wichtiger geworden. Und ich merke eben, mit diesem Wachsen muss, vielleicht muss mein Gefühl zu diesem Wort auch mitwachsen. Oder mein Gefühl zu dem Gefühl.
Ich bin ja super krass aufgewachsen mit dieser ganzen Worship-Kultur. Bin ja Dramen und so und habe das wirklich sehr, sehr gelebt und sehr gefeiert damals. So Anfang der 20er und so. Und ich würde für mich fast behaupten, dass es gar nicht eine Projektion war, sondern dass man diese Form der Liebe, die man da versucht zu entwickeln oder zu feiern, was ja fast so wie eine Ecstasy-Liebe dann irgendwie auch ist, ne, dass die einfach gar nicht real ist. Also die ist in Beziehung gar nicht herstellbar. Hm. Und in Beziehung wird man auch immer wieder scheitern. Wenn man sich so etwas wünscht, wird man das in Beziehung nicht erleben. Also weder in seiner Familie noch irgendwie in einer Zweierbeziehung oder so. Und dass man da eher so einem Ideal hinterher rennt und sich so einen Traum baut. Man traut sich halt so eine kleine Disney-Traumwelt, in der man das dann doch irgendwie ein Stück weit leben kann, aber auch trotzdem ja auch immer wieder enttäuscht wird. Und man macht dann diese Worship-Sessions, danach ist man aber total leer. Also es ist ja nicht so, dass das irgendwie anhaltend ist oder so, sondern man muss das immer wieder auffrischen und man rennt immer wieder hin und man rennt dann von Konferenz zu Konferenz. Und das habe ich viele Jahre gemacht. Und ich glaube, dass das natürlich etwas ist, was in Religion immer irgendwie auch schon vorkam. Also was, wenn man sich durchliest, was die ganzen Klostermenschen damals schon gesucht haben und gemacht haben und zelebriert haben, man sucht es halt einfach in diesen Techniken. Und wenn wir Worship machen, ist es eigentlich sowas Ähnliches. Oder im Gebet suchen wir das. Und da vielleicht irgendwie auch mal seinen Frieden zu finden, irgendwann ist dann vielleicht auch gesund und zu sagen, okay, dieses Vollkommene ist irgendwie nicht erreichbar. Ich kann das nicht empfinden. Meine Hirnchemie macht das nicht. Die realen Beziehungen, in denen ich lebe, machen das nicht. Und auch meine Gottesvorstellung kann das vielleicht eben gar nicht leisten, dass das alles perfekt ist. Und ich glaube, das gehört dann irgendwie sicher zum Erwachsenwerden im Glauben dann irgendwie auch dazu. Jetzt habe ich den Faden verloren, wo ich eigentlich hin wollte. Aber vielleicht kann das jemand anders so mal ergänzen. Soll ich einfach weitergehen?
Ich habe nur gerade noch gedacht, das ist ja auch total spannend, wenn wir darüber sprechen, eben, dass auf der einen Seite Gottesrede immer metaphorische Rede ist und eine bildliche Komponente hat und andererseits diese Unvollkommenheit von dem, was ich auch wahrnehmen kann. Vielleicht hilft es dann auch manchmal, wenn ich von einer Metapher so ein bisschen weggehe, um mich einer zu widmen, mit der ich gerade mehr anfangen kann. Also zum Beispiel irgendwie, du hast vorhin gesagt, dass du Gott zurzeit sehr in der Gegenwart wahrnimmst. Vielleicht hilft irgendwie so eine Raummetapher, also dass Gott eher ist wie so ein cooles Café oder eine schöne Galerie oder so, die man liebt, in die man eintritt. Weißt du, also nicht um die Gänze von Gott damit auszudrücken, sondern vielleicht einen Teil, der mir gerade leichter fällt und den ich irgendwie leichter lieben kann oder so.
Hm. Bevor du die Frage gestellt hast mit dem, wie kann man Gott lieben, hatte ich noch in der Auseinandersetzung innerlich gemerkt, wie gehe ich eigentlich so mit FundamentalistInnen heute um, dass ich dachte, ah, stimmt, ich gehe damit so um, dass ich mich nicht mehr ich konfrontiere mich damit nicht mehr. Ich bin da rausgegangen, weil ich das nicht kann. Und dann habe ich gedacht, ach stimmt, das mache ich mit Gott genauso. Wir haben eine gute Beziehung, weil wir keine Beziehung mehr haben. Und besser kann ich es nicht formulieren.
Also vielleicht bin ich da ein bisschen einfach gestrickt, aber also ich finde auch, was ihr gesagt habt, ne, die Bibel ist super komplex. Also es wird von Gott in so vielfältiger auch Weise gesprochen. Wir hatten das ganz am Anfang mit dem Hass. Vielleicht hasst er nicht unbedingt, aber er ist auch wütend und zornig und all diese Gefühle gehören mit zu Gott dazu. Und mir hat es einfach geholfen und es trägt mich immer noch durch. Ja, also Jesus jetzt zu sagen, als Person vorzustellen, weil das eben, das ist konkret. Und also was heißt konkret, ne? Aber es wird ja viel von ihm erzählt, was er gemacht hat und so weiter. Und ja, und zum Beispiel auch in Matthäus heißt es ja auch, ich war im Gefängnis, ihr habt mich besucht, habt mir was zu essen gegeben und so weiter. Also das hilft mir auf jeden Fall sozusagen in der nächsten Liebe, dieses Bild. Also zu sagen, ich stelle mir halt ja konkret sozusagen Jesus vor und versuche, den halt sozusagen auch in allen anderen Menschen zu sehen. Das unterstützt mich in der Liebe, aber es ist natürlich sehr einfach gedacht.
Schöner Glauben, habe ich mir nicht selber ausgedacht. Es gibt diesen Ansatz von Theopoesie und eine meiner Lieblingsautorinnen, Catherine Keller, die geht so ein bisschen in die Richtung, Marius, was du auch gerade sagtest. Es gibt nicht die eine Metapher, nicht die eine Art und Weise, wie wir über Gott sprechen können, die für immer hilft und die deswegen das Einzige ist, was wahr ist. Und dann kann man ja verschiedene Möglichkeiten des Umgangs finden. Eine Möglichkeit ist, dass man aufhört, über Gott zu sprechen. Vielleicht auch für einige legitim und das, was dran ist. Theopoesie sagt, wenn eine Art, über Gott zu sprechen, oder könnte vielleicht auch sagen, Gott zu lieben, nicht ausreichend ist, dann müssen wir in einen Prozess einsteigen und unendlich viele Arten und Weisen, Worte, Bilder und so weiter finden und kreativ werden. Das ist schöner Glauben eigentlich. Liebe Leute, es war mir ein Fest. Vielen Dank für die vielen tollen Gedanken und Ideen und dass ihr da wart. Und jetzt machen wir Schicht im Schacht. Vielen Dank euch. Und Katharina, vielen Dank, dass du auch dabei warst.
Sehr gerne.
Dieser Podcast ist Teil des Ruach-Jetzt-Netzwerks.